Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und herzlich willkommen zum Match of the Week. Es ist das Wochenende von WWE Evolution. Passend dazu besprechen wir hier auch ein Damenmatch. Genauer gesagt, wir sprechen über Paige gegen Emma von NXT Arrival. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, das sind zwei echte Frauenversteher, sage ich jetzt einfach mal. Auf der einen Seite, da ist der David Kloß von Band TV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Tag.
Wir wissen, was Frauen wollen.
Genau das. Und in der Anleitung, da ist der Mensch, der die Spieler aus der letzten Reihe hervorkramt und auch da nur die qualitativ hochwertigsten Dinge rauskramt. Der Chris von Computec. Schönen guten Tag.
Chris von Dörre ist auch sehr schön, ja. Ich fahre gleich in meinem chinesischen Kartoffelauto davon.
Genau. Ach ja. Ja, es ist das Wochenende, wo Evolution steigt. Es ist vor allem die Woche, bevor wahrscheinlich Crown Jewel steigt. Das ist noch viel schlimmer. Evolution, der erste Damen-Only-Pay-Per-View, der dann auf dem Network läuft. Und erstmal so eine grundsätzliche Frage. Seid ihr da begeistert vom bis jetzt so, wie der Aufbau ist? Und habt ihr da Bock drauf, David?
Ich bin begeistert, dass es so ein Pay-Per-View geben wird. Vom Aufbau her eher mau. Liegt einfach daran, dass da Wrestlerinnen bei sind, die meiner Meinung nach da nichts zu suchen haben.
Chris, wie siehst du die Geschichte?
Ähnlich. Also ich habe jetzt irgendwie nicht so die große Vorfreude. Ich fand auch die Ansetzung so ein bisschen kaputt gemacht. Ich mochte zum Beispiel Alexa gegen Trish. Fand ich jetzt ganz interessant. Jetzt ist es ja dieses Tag-Team-Match geworden. Naja, habe ich nicht mehr so Lust drauf. Obwohl ich Mickey James und Lita mag. Ich kann gar nicht mal sagen, warum dann. Und die Bellas sind mir eh egal und ja, keine Ahnung, reizt mich jetzt nicht wirklich, aber ich werde es mir mal angucken und hoffe natürlich, dass es cooler Pay-Per-View wird. Ich glaube, am meisten freue ich mich da sogar auf Kairi Sane gegen Shayna Baszler.
Ja, das glaube ich auch. Die beiden haben ja auch schon mal ein sehr gutes Match damals abgeliefert beim NXT TakeOver. Ich bin auch so ein bisschen verhalten euphorisch, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, WWE macht nicht viel draus, um das wirklich auch zu hypen. Deswegen dachte ich mir, wir gehen einfach mal so ein bisschen zurück zu den Beginnen irgendwie der Evolution, muss man sozusagen, weil gerade Emma und Paige werden ja da ganz oft so als Wegbereiterinnen irgendwie angeführt. Der Kampf hier, wie gesagt, bei NXT Arrival. Sprich, da gab es dann schon eine NXT Women's Championess, die wurde im Juli 2013 gekürt. Der Event fand dann ein paar Monate später statt. NXT Arrival, ja, haben wir ja auch schon mal besprochen hier, nämlich im Rahmen, als wir Neville gegen Bo Dallas gehabt haben, das Leitermatch, haben wir auch gesagt. Das war ja sozusagen der Kaltstart für das WWE Network. Und damit war dieser Kampf zwischen Emma und Paige natürlich auch so das erste große Damenmatch, was auch über das Network so über den Äther gelaufen ist. Und was ich ganz merkwürdig fand, das war ja damals noch so die Divas-Zeit. Das war mir gar nicht mehr so bewusst. Also, wir haben gerade eben auch kurz im Vorgespräch darüber geplaudert. So, mir war gar nicht bewusst, dass der Begriff Divas da auch bei NXT noch so massiv drin war. David, wie fandst du das?
Verstörend. Weil ich eigentlich das Match angemacht habe mit dem Hintergrund, dass ich dachte, alles klar, das war ja der Anfang von der Evolution. Also, werden die da halt auch als Frauen betitelt. Aber stattdessen, ja, war es halt wirklich ein Diven-Match offiziell.
Ja, und dass sie dann auch so von Stephanie angekündigt worden sind, als das ist die nächste Generation der WWE Divas, dachte ich mir so, oh, ich habe mich da so ein bisschen schlecht gefühlt. Und vor allem auch wie dieser Titelkampf zustande gekommen ist. Ne? Das gab jetzt zuerst ein Turnier und da trafen die beiden ja dann im Finale aufeinander, das hat Paige dann gewonnen. Und anschließend hat Emma tatsächlich ihren Number One Contender-Status quasi bei einer Ausgabe von NXT durch ein Dance-Off gewonnen. So. Also sie hat sie dann danach noch verteidigt, einmal gegen Natalia, und hat dann da eben quasi noch mal so die Grundlage gebildet, dass man diesen Kampf auch ernst nehmen kann. Aber dass man überhaupt einen Number One Contendership in einem Dance-Off irgendwie ausfechtet, ist natürlich schon ein bisschen grauenvoll. Chris, wie siehst du hier die ganze Sache? Ist das für dich der Start der Evolution oder ist das einfach nur so ein bisschen glorifiziertes WWE-Marketing, was wir da mal wieder in unseren Ohren haben?
Boah, das ist ganz schwer zu sagen. Ich glaube, so ein bisschen von beidem. Also, wie du schon sagtest, der Kampf war halt wichtig, weil es eben so der erste große Damenkampf war, der übers Network lief. Und war ja schon in gewisser Weise auch zukunftsweisend, dass da zwei echte Wrestlerinnen im Ring standen und keine Püppchen. und die auch ein sehr solides Match abgeliefert haben und die Crowd abgeholt haben. Allerdings muss man auch sagen, das Potenzial, was dann NXT hinterher hatte oder auch hat mit der Women's Division, war da noch nicht so ganz vorhanden und es wurde schon gerade von Steph mal wieder ein bisschen größer aufgebauscht, als es war und das Match war jetzt auch nicht so gut wie viele andere Damen-Matches, die eine Zeit später bei NXT kamen. Aber ja, so ein bisschen als Startschuss kann man es vielleicht schon sehen.
Ja, also ich fand es ehrlich nicht schlecht. Wir kommen natürlich gleich noch so ein bisschen zur eingehenden Analyse. Ich finde hier tatsächlich das Drumherum natürlich auch wieder sehr interessant. Es wurde ja dann auch ja im Publikum vor dem Match wurde dann auch noch mal Ric Flair mit Charlotte gezeigt, die übrigens da auch noch als NXT-Diva Charlotte präsentiert worden ist. Und David, wir haben auch da gerade eben schon mal drüber gesprochen. Das sah ja auch noch ganz anders aus, die gute Charlotte.
Ja, ist auch lange her, ne? Aber ich finde generell, dass Charlotte einen extremen Wandel gemacht hat. Vor der WWE war sie halt wirklich Schmalhans, kann man halt eigentlich sagen. Anschließend hatte sie die Phase, wo sie extrem durchtrainiert war, wo sie halt auch im Main Event bei NXT war und dann später jetzt bei WWE im Main Roster hat sie wiederum eine andere Statur erhalten. Also, ja, es ist eigentlich schon lustig zu sehen, wie Wrestlerinnen oder Wrestler vor ihrem großen Auftritt auf der Mainstage, wie sie da aussahen.
Ja. Dazu passend kann man ja, glaube ich, auch Emma und Paige hier ganz gut mal so. Ja, wie war da euer erster Eindruck? Ich meine, Chris, mochtest du das Emma-Dancing-Gimmick?
Nee.
Nee, Dialogende.
war ich nicht so der Fan von. Ich fand Emma hinterher extrem cool mit ihrer Sonnenbrille und Dana Brooke im Schlepptau und der Musik, die sich so ein bisschen anhörte, als würde sie gerade bei einem Bossgegner von Streets of Rage laufen.
Ja, das sehe ich auch so. Also Emma hier noch, ich mochte das auch nie. Und wir erinnern uns ja dann auch, als sie dann im Main Roster gewesen ist, die Geschichte mit Santino und solche Sachen. Es ist irgendwie ganz niedlich, aber also richtig hat mich das jetzt auch nicht abgeholt. Ich weiß gar nicht, da muss man wahrscheinlich so in diesem kleinen NXT-Kreis gewesen sein. David, wie siehst du hier das Emma-Gimmick von
Ich fand das
damals?
nicht doll, aber das ist so für mich ein Paradebeispiel dafür, dass man sieht, es war eigentlich noch die Pre-Evolution-Zeit. Weil so ein Gimmick, dieses Tanzen, dieses Verniedlichen, ich meine, klar, anschließend kam Bayley mit den Hugs, aber das hier finde ich halt schon, es war so typisch Diven für mich. Und mich hat das auch gestört. Ich konnte mit Emma damals absolut nichts anfangen. Und ich finde es dann auch immer ein bisschen fremdschämhaft, wenn sie rauskommt, sie macht dann den Move mit den Händen, dann versucht die Kamera schnell diese drei, vier Leute einzufangen, die das mitmachen. Ist nicht so ganz meins. Und es ist vor allen Dingen, es wird halt einfach der Wrestlerin Emma nicht gerecht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber Moment, Stephanie hat auch mitgemacht, wollte ich nur mal so erwähnt haben.
Ja, Stephanie hat das Frauenwrestling ja auch erfunden und jahrelang getragen und bla bla bla.
Ja, genau das. Was mich am meisten gestört hat, war eigentlich diese Geschichte, wo Emma dann diesen Entrance quasi in den Ring gemacht hat und dann ja so ein bisschen unbeholfen auch da reingekullert ist mit dem Feldaufschwung da. Das
Oh
hat
ja.
irgendwie auch gar nicht dazu gepasst, also zu diesem, ne, was wir heute so unter den Damen kennen. Was war schon, da hat man schon gemerkt, ich glaube, dieses Prevolution passt da, glaube ich, ganz gut zu. Ist das nicht aus Planet der Affen?
Natürlich.
Ja, ne?
Ey, die neue Trilogie ist echt gut.
Ja,
Sag nichts
absolut.
dagegen.
Die
Nee,
alte
gar
auch.
nicht. Oh.
Ich meine, ich rede von der Trilogie. Die ersten drei Originalen waren super.
Ich weiß es nicht, aber es ist auch wurscht. Wir reden auch hier nicht über Planet der Affen, sondern wir sind
Warum
gerade
eigentlich
bei.
nicht?
Ja, das ist die Frage.
Aber jetzt, wo
Liebe
wir bei diesem.
Patreons, fordert mal einen Planet der Affen-Podcast.
Oh, das wäre super. Da vergeben wir auch Bananenwertungen.
Ja,
genau.
8 von 8 Bananen für den Planet der Affen-Podcast.
Aber wenn du diesen Move erwähnst mit diesem Draufziehen, was halt sehr unbeholfen wirkte, ich fand, das ganze Match wirkte auf mich halt irgendwo immer wieder ein bisschen unbeholfener oder unsicherer, als halt später das Damenwrestling war. Das war für
Das ist
mich
eh
halt
ganz.
das Größte, was mir aufgefallen ist.
Das ist eh ganz merkwürdig. Ich finde, dass dieser Kampf so verschiedene Phasen durchgemacht hat. Also, wir können ja noch ganz kurz, bevor wir jetzt irgendwie ins Match einsteigen. Wir hatten natürlich noch Paige und ich finde, Paige hat sich so. Ja, ich meine, klar, sie sieht ein bisschen anders aus, aber so vom Charakter her hat sie sich da eigentlich nicht so großartig verändert. Ne? Also, ich finde, die hat immer den. Ist da natürlich ein ganz Stückchen jünger, aber der Auftritt ist noch immer da und ich finde, da sieht man eben auch, dass die. zu der Zeit schon extremes Charisma gehabt hat, obwohl sie da ja gerade mal, ich glaube, 19, 20 irgendwie sowas gewesen ist, ne? Also,
ja, das hatte sie aber schon immer. Ich habe die ja noch als Brittany Knight in der GSW gesehen. Und da hat sie halt auch schon die Crowd in der Halle abgeholt.
Ja.
Da war die auch schon im Ring echt gut, so gutes Auftreten. Ja, also da hat es auch niemanden gewundert, dass es dann kurze Zeit später hieß, die ist jetzt zur WWE gegangen.
Genau. Also Paige ist heute 26 und da müsste damals vor 4 Jahren 22 gewesen sein. Also das hat man da auf jeden Fall schon gemerkt, dass das ein echt krasses Talent ist, was da heranreift. Ja, und dann lass uns mal so ein bisschen jetzt zum Matchgeschehen kommen, ne? Wir haben jetzt so viel über das Drumherum gesprochen. David hat es gerade so ein bisschen als teilweise unbeholfen tituliert. Was mir aufgefallen ist, dass am Anfang, dass es kein Lockup gab, sondern dass die beiden erstmal in so einen Catfight da ausgeartet haben. Was war das denn?
Ja, das ist genau das, was Diven damals halt ausgemacht hat und was ich einfach nicht mehr sehen möchte. Und deswegen war das auch ein bisschen verstörend. Die ersten Minuten waren halt wirklich wie in so ein Standard-Diva-Match. Einfach von damals, wo man viel auch nicht nur in die Haare greift. Also das war halt wirklich ein Catfight eher anfangs. Aber auch in der Anfangsphase vom Match wurde halt immer wieder in die Haare gegriffen, gezogen und dann, nee.
Das fand ich auch schwierig, aber zum Glück hat man dann ja auch irgendwie noch den Bogen gekriegt. Chris, wie fandst du die Anfangsphase? Hat dich das auch so verstört mit dem an Haaren ziehen? Ich glaube, man wollte damit tatsächlich irgendwie so ein bisschen versuchen, die Rivalität der beiden Kontrahentinnen darzustellen und die Verbissenheit, aber das ist doch auch irgendwie, weil mir kam es komisch vor, ich weiß gar nicht, wie war es bei dir?
Ja, war halt seltsam. Ich habe da irgendwie so ein bisschen die Lust am Kampf verloren, muss ich sagen. Ich habe es halt gestern Abend noch, nachdem wir einen anderen Podcast getaped haben, habe ich es angemacht und das fängt an und ich denke mir so, ach nee. Zum Glück wird es ja ein bisschen besser.
Ich glaube, man muss das auch aus der verschiedenen Zeit sehen. Damals war das halt irgendwie normal, aber wenn wir halt, wir sind jetzt anderes Wrestling gewohnt von Frauen, wo wir halt eben dieses blöde Haare ziehen und ja, dieses tussihafte Verhalten beim Match halt einfach nicht mehr kennen.
Es ist mittlerweile halt eine echte Dramatik auch in Frauenmatches vorhanden und nicht mehr dieses altertümliche, kratzen, beißen, Haare ziehen Image, was halt mit dieser Divas-Zeit verbunden ist. Da, ja, und wenn man da dann so zurückgeholt wird, das ist dann schon befremdlich. Also ich fand das auch seltsam, die Crowd ist ja gut abgegangen bei dem Match, aber dass sie dann die ganze Zeit Divas gerufen haben, das war irgendwie so, boah, da ist so alles in mir zusammengezuckt.
Ja, es ist einfach so, ne? Man hat wirklich das Gefühl gehabt, man ist so ein bisschen, also das sind nur 4 Jahre, das darf man sich jetzt auch nicht irgendwie, weiß ich auch nicht, vergessen. Also ich habe irgendwie auch gedacht, das wäre damals anders und ich war auch so ein bisschen schockiert, aber ich glaube, das war das damals, war das auch innerhalb der Dramaturgie absolut logisch und man war ja auch so konditioniert, dass man das irgendwie okay fand und danach, deswegen dieser Kampf hat ja auch dann, genauso wie das erste Match zwischen den beiden, hat ja auch sehr, sehr gute Kritiken bekommen und da wurde auch gar nicht viel bemängelt, also das Ding hat hier dann teilweise irgendwie so 3/4, 4 Sterne, irgendwie sowas bekommen. Was wir jetzt da bemängeln, ich glaube, das ist wirklich was, was wir jetzt aus heutiger Sicht mit unserem heutigen, ja, Anspruch an ein Damenmatch auf damals transferieren und das ist nun mal etwas, was jetzt aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr passt. Aber zum Glück wurde es ja dann auch noch besser in Folge, also nach dem Haareziehen quasi. Ne? Dann gab es ja auch die ersten Kicks, gerade von Paige, die ja da offensichtlich sehr viel Spaß dran hat, sich bei Kicks möglichst laut auf den Oberschenkel zu schlagen, damit man es auch hört. Und was mich in diesem Kampf überrascht hat, war, dass eine Emma dann doch sehr dominant gewesen ist. Und es fing ja dann erstmal an mit dem Auskontern der Finishing-Moves. Und anschließend war er dann eigentlich Emma sehr lange am Drücker, ehe dann wirklich Paige die letzten vielleicht 2, 3, 4 Minuten dann wirklich erstmal Gas gegeben hat. Also da wirst du hier vielleicht nochmal die Anfangsphase mit dem Auskontern und dann danach diese Emma-Dominanzphase hier gesehen.
Die Konterphase hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil da halt ein bisschen erzählt wurde, ja, wir kennen uns jetzt mittlerweile, weil wir schon vorher im Ring standen und ich weiß, was du vorhast. Das war gut, dann war halt Emma wirklich diejenige, die im Grunde genommen das Zepter an sich gerissen hat und dann die Dominante war und es wurde ja auch von den Moderatoren betont, dass halt Paige eigentlich sonst noch nie so dominiert wurde und das eine neue Situation für sie ist. Das war ganz gut, allerdings muss ich auch erwähnen, dass mir da trotzdem irgendwie der Fluss fehlte. Also es wirkt halt irgendwie auf mich unrund.
Ja, ne, das Match wirkte insgesamt so formelhaft irgendwie. Das war immer so Stückwerk. Jetzt kommt die Phase, jetzt wechseln wir zu der Phase, jetzt gehen wir hierzu über. Das, ja, unrund trifft es, glaube ich, ganz gut, David.
Ja, also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass man quasi dann nach dieser Dominanzphase, die auch dann noch geprägt worden ist durch diesen sehr, sehr langen Aufgabegriff, ne? Also, den ich aber finde, den Page gut verkauft hat. Deswegen konnte ich das so ertragen, weil es war ja eigentlich kein spektakulärer Griff. Es war ja dieser, ja, wie nennt man das denn eigentlich, dieser Armhebel von hinten quasi, wo man die Arme da aneinander drückt. Aber auch ein Kommentar von William Regal, finde ich, hat da extrem zu beigetragen, dass man die Aktion ernster genommen hat, oder? Also ich mag William Regals Expertise am Mikrofon unheimlich gerne. Also Chris, wie siehst du hier die Kommentatorenleistung?
Boah, ganz ehrlich, ich habe das ziemlich ausgeblendet beim Match.
Okay,
ich nehme die Kommentatoren sehr oft nur als weißes Rauschen wahr. Und ich habe dann mich gefreut, als ich Regal halt gehört habe und fand ihn auch gut. Ich finde, er hat einfach ein unglaubliches Wissen, was er auch am Kommentar weitergibt. Und er weiß, wie er Dinge zu verkaufen hat. Aber das ist dann trotzdem irgendwann so zu einem Brei geworden, auf den ich gar nicht groß geachtet habe, weil ich versucht habe, mich auf das Match zu konzentrieren und ich gemerkt habe, dass mir das immer so ein bisschen schwer fiel, weil es eben so ein bisschen, ja, so formelhaft war, wie ich gerade schon gesagt habe.
Ja, also das ist auf jeden Fall so, dass der Kampf ganz klar in gewisse Phasen eingeteilt gewesen ist. Aber ich finde, dass genau das, was du gerade eben gesagt hast, dass ein William Regal das auch ganz hervorragend macht, dass er quasi es schafft, die Worker und ihre Aktionen wirklich gut overzubringen. Ne? Und sei es nur, dass er halt erzählt, ja, ich habe mit der schon trainiert und ich kenne deren Familie und so und ich weiß, dass die ist eine harte und so bla bla und solche Geschichten. Ne? Die wird hier nicht aufgeben. Ich fand das sehr gut. David, wie fandst du hier diese lange Dominanzphase? Du hast gerade gesagt, formelhaft. War das denn trotzdem was, wo du gesagt hast, ja, das finde ich unterhaltsam? Weil ich fand ja gerade das Selling von Page fand ich extrem stark.
Mein Problem war halt wirklich, dass dieses Match mich nicht gekriegt hat. Also,
okay.
Es mag natürlich ein ordentliches Match damals gewesen sein, aber aus heutiger Sicht hatte ich halt dasselbe Problem wie Chris. Ich musste mich darauf konzentrieren, mich aufs Match zu konzentrieren, weil es einfach, mir fehlte die Spannung. Page hat das gut verkauft, aber es war halt irgendwie, habe ich gedacht, ja, jetzt kommt mal ein bisschen Schwung rein und irgendwie, da fehlt mir einfach was, weil es halt wirklich, es war ein Move und dann kam ein anderer Move. Weigel hat das im Übrigen sehr gut gemacht, auch weil er die Moves erklärt hat. Also, was halt der Sinn dahinter ist oder halt auch gesagt hat, okay, jetzt ist halt wirklich die Gefahr für Page, weil XY. Das hat sehr gut gepasst. Aber ja, ich bin eh kein Fan von langen Haltegriffen. Wenn, dann sollte das halt wirklich ein Heel machen. Ein bitterböser Heel, aber die Rolle war, ich finde auch generell bei dem Match war die Rolle nicht so richtig verteilt, weil Page wurde eigentlich mehr angefeuert, Emma aber auch. Das war so ein Mischmasch.
Ja, und dieses Harte dann bei der kleinen, süßen, tanzenden Emma war dann auch so, ja, ein bisschen seltsam. So. Und ich muss auch sagen, das Match, ich habe das geguckt und dachte mir, ja, ist jetzt nicht so berauschend, aber ist schon sehr ordentlich, gerade auch für die Zeit. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube, einige Sachen habe ich auch schon wieder vergessen, obwohl es gestern Abend war. Und ja, das ist... Tut mir leid.
Ich weiß, mein Gedankengang war nach dem Match, mein Gedankengang war einfach wirklich, das Ding hätte man 1:1 heutzutage irgendwie bei Raw oder bei SmackDown mitten in der Woche rausbringen können, ohne große Bedeutung. Und ich glaube, das ist das Problem, weil man halt nicht diesen richtigen Bezug zur Storyline hatte, weil man, ist halt lange her. Und wenn einem das fehlt, ja, es war halt für mich wirklich so ein Match, kann man sich anschauen, ist ganz nett, aber das ist halt das Problem, was die Diven-Matches früher halt wirklich hatten. Es waren halt oft nette Matches und auch gute Matches, aber die hast du halt schnell vergessen.
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Es hat einen auch schon allein nicht abgeholt, wenn man dann in dieser Divenhaftigkeit nicht so drin war. Man wollte halt richtiges Wrestling sehen. Das haben die da zwar geliefert, aber es lief unter diesem Divas-Label,
genau.
Was einen auch so abgestoßen hat.
Ja.
Mit dem man sehr viel Negatives einfach verbunden hat.
Ja, es ist tatsächlich genau das, glaube ich, was mich auch so ein bisschen gestört hat, weil ich habe wirklich erstmal so, ich meine, der Kampf ist mit 12 Minuten jetzt nicht mega lang, aber ich habe erstmal so 5 Minuten gebraucht, um mich damit abzufinden, dass die da ständig Divas rufen und Divas proklamieren. Das tat schon ein bisschen weh aus heutiger Sicht, ne? Und man merkt ja wirklich, dass man in einer Übergangsphase sich hier befindet. Und was mich massiv gestört hat, war das extrem schnelle Finish, was dann gekommen ist. Also, es war ja wirklich kaum so dann, dass das Page dann aus dem Submission-Move rausgekommen ist. ich glaube, einen Kick gezeigt hat. Und dann gab es schon den Page-Turner, was dann damals ja einer ihrer Signature-Moves gewesen ist.
Schrecklicher auch, Move im Übrigen.
Ja, absolut.
Schrecklicher Move, aber cooler Name.
Das stimmt. Ja, aber wir erinnern uns dran, wie sie damals gegen AJ Lee in ihrem Debütkampf das Ding da verhauen hat, ne? Oder oh AJ hat es verhauen. Das war ganz schlimm. Also deswegen war ich da eigentlich auch ganz glücklich, dass das nicht zum Finish geführt hat. Also das sah hier zumindest noch okay aus, aber ist eben kein idealer Move. Sondern stattdessen hat sie dann ja einen anderen Move gezeigt, ne? Nämlich den PTO, den Page Tap Out, wie er dann heute heißt. Scorpion Cross Lock heißt er, glaube ich, im Original. Der ist aber hier debütiert.
Besserer Move, schlimmerer Name.
Alles mit Scorpion ist besser.
Ja, aber da muss ich sagen, ich finde, das ist schon ein ziemlich geiler Aufgabegriff, oder? Also ich finde, der sieht unheimlich beeindruckend aus, oder?
Der ist echt cool, ja, aber der Name ist dann doof.
Aber der Move war super, das Problem war halt einfach nur, er kam ohne eine Vorstory. Ja. Also dieser Aufgabegriff, er sah wirklich gut aus, er hätte auch gepasst, weil halt verbissene Fehde und Finish, das passt halt schon, aber gerade so einen Aufgabegriff musst du eigentlich immer vorbereiten, dass du halt weißt, okay, ich schwäche meinen Gegner, hier wäre es halt der Rücken gewesen, so lange, bis er halt ich ihn mit dem Aufgabegriff fertig mache, und das fehlte mir halt. Es kam einfach der Aufgabegriff, dann der Pin und das war, der Pin, die Aufgabe und dann, das war's.
Ja. Da bin ich 100% bei dir. Der hätte ein bisschen Aufbau, hätte da gut getan. Zumindest, dass man da irgendwie ein bisschen verkauft, dass Emma, ja, keine Ahnung, verletzten Rücken oder sonst irgendwas hat. Ja, und damit war die Geschichte auch schon gegessen, ne? Also 12 Minuten, das war ja eh auch ein kurzes Network-Special damals. Das war ja relativ kurz gehalten. Ist ja dann teilweise ja sogar auch nur, ja, begrenzt. Also nicht begrenzt, aber halt geschnitten ausgestrahlt worden. Ich weiß gar nicht, da kann man eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer würdet ihr diesen Kampf weiterempfehlen, David?
Nein. Weil einfach, das ist kein Match für mich, was jetzt dafür steht, das ist der Anfang der Evolution oder das ist die Vorstory, das braucht man nicht, sondern wenn man sich ein Frauenmatch anschauen will aus der Evolution-Zeit, dann gibt es einfach andere Kandidaten, wo man dann sagt, okay, das war jetzt richtig Wrestling. Und das ist so echt ein Übergangsding, die beiden konnten nichts dafür, die haben es eigentlich gut abgeliefert, aber das hast du halt schnell vergessen, das ist auch ein Match, was für mich nicht in den Fangeschichtsbüchern drinstehen muss.
Chris?
So leid es mir tut, auch nein. Ich mag Paige, ich mag Emma, ich mag NXT und Frauenwrestling sowieso schon sehr lange, seit ich damals bei der GSW die Schlachten zwischen Blue Nikita und Vesna gesehen habe. Was David gerade schon gesagt hat, da gibt es einfach Besseres und klar, man kann sich das jetzt natürlich anschauen, um nochmal so zu gucken, wie war das damals? Boah, oh, die rufen ja wirklich Divas, aber das Match, so okay es war, so belanglos war es dann irgendwo auch.
Ja, also ich finde es schon krass, dass quasi dieser Kampf ja oder diese Fehde zwischen den beiden ja immer so als das Aushängeschild und als der Startschuss für die Evolution bei WWE genommen wird. Und ich sehe es tatsächlich ähnlich. Ich gebe dem Ding trotzdem mal ein Ja. Einfach aus dem Prinzip heraus, dass man sehen kann, welchen Weg quasi diese ganze Geschichte gegangen ist. Von den Divas-Matches bis hin in diese Übergangsphase, die wir jetzt angesprochen haben, bis dann eben zu den großen Fäden. Also sei es jetzt irgendwie Bayley gegen Sasha Banks zum Beispiel, was wir ja auch schon mal besprochen haben bei Match of the Week. Mhm. Was für mich dann wirklich auch das Aushängeschild des Damen-Wrestling bei NXT eigentlich gewesen ist und wahrscheinlich bis heute auch immer ist. Bis hin dann eben zu den Main-Events bei, keine WrestleMania 32, wo dann die Revolution quasi offiziell ausgerufen worden ist und wir ja auch einfach ein richtig geiles Damenmatch damals gehabt haben, ne? Das muss man auch mal sagen. Deswegen gibt es von mir ein Ja mit der Einschränkung, wenn ihr quasi diesen ganzen Weg sehen möchtet, also wie sich das quasi entwickelt hat von den ganz schlimmen Divas-Zeiten. Ich habe mir vorgestern noch Fotos von WrestleMania 10 angeschaut, wo es den Playboy-Pillow-Fight gegeben hat und so Kram. Dann eben hier in dieser Übergangsphase und dann eben hin zu den Zeiten, wo man zumindest versucht, Women's Wrestling richtig zu präsentieren. Dass man das nicht immer schafft, haben wir auch schon in den Podcasts immer wieder gesagt. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dem einfach mal hier ein Ja und auch vielleicht, um mal zu schauen, ja, ne, wie eine Emma da damals angefangen hat, wie eine Paige damals angefangen hat. Auch das mag ich ja immer ganz gern, einfach um diese Entwicklung zu verfolgen.
Vor allem aber, um uns einfach zu widersprechen.
Genau, einfach aus Prinzip. Ja, damit sind wir dann durch hier mit dieser Ausgabe des Match of the Week. Nächste Woche geht's dann nochmal zu NXT, dann aber zu zwei Kandidaten, die wir hier lustigerweise noch nicht hatten. Und deswegen habe ich mir gedacht, packen wir doch mal Cesaro gegen Sami Zayn, aber nicht von Arrival, sondern das 2-out-of-3-Falls-Match, was einfach nur bei den normalen NXT-Tapings lief. Das werden wir uns hier nochmal anschauen, auch ein richtig geiles Match mit zwei Leuten, die wir eben hier noch nicht großartig vertreten hatten im Match of the Week. Da freue ich mich auch schon drauf, weil das sind zwei meiner absoluten Lieblinge, egal in welcher Promotion, und hier bei NXT haben sie auch immer abgeliefert. In dem Sinne sage ich Dankeschön, Chris, und Dankeschön, David, und wir hören uns nächste Woche wieder zum Match of the Week. Danke für eure Unterstützung und macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.